Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer weiteren Ausgabe vom College Corner von Focus Football, so unser neues Format, was wir starten. Die Idee ist gekommen, weil wir einfach mal die ganzen Jungs porträtieren wollten, die rübergehen und den Sport da leben, wo er gelebt wird. Und keiner kann es halt besser erzählen. Also wir können immer über die NFL sprechen von außen, wir können auch über College Football sprechen von außen, aber am coolsten ist es, wenn es die Jungs selber erzählen. Und wir haben jetzt ein Jubiläum, weil wir haben zwei Jungs von einer Uni da, und zwar den Chris und den Musti. Wie geht's euch, Jungs?
Gut, und selbst?
Alles super, vielen Dank.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir fangen direkt an mit unserem Intro-Jingle. Das machen wir mit jedem. Hier ist jetzt besonders, wir machen das immer zu dritt. Also jeder sagt einmal Fokus. Ich fange an, du sagst als zweites, du als drittes. Und dann müssen wir am Ende, geht das so Fokus, Fokus, Fokus. Und dann singen wir zusammen Football. Das ist unser Jingle, den wir immer machen, okay? Seid ihr ready?
Okay.
Alles klar, dann begrüße ich euch zur neuen Folge vom College Corner von Fokus.
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 Football. Ist gut, ne?
Gut,
hat was, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Sänger werdet ihr vielleicht nicht mehr, aber dafür seid ihr Division One Offense und Defense Lineman. Das schon mal vorweggenommen. Für alle, die sich euch aber nicht kennen, sagt doch einmal kurz beide, wer ihr seid, wo ihr herkommt und warum ihr eigentlich sitzt.
Ja, also ich bin Christian Schliemann, komme aus Xanten und ich bin hier, weil ich Football spiele und seit, genau, das zu meinem Leben gemacht habe jetzt.
Und wo spielst du Football gerade? Das ist vielleicht jetzt noch da wichtig.
Jetzt gerade spiele ich bei Charlotte UNCC in North Carolina, Division One Programm. Genau.
Ja, also ich bin der Mustafa, ich komme auch aus Köln-Ostheim und ich bin auch hier, weil ich einfach mal mit den anderen Leuten auch teilen möchte, wie es ist und was da so alles abgeht.
Und du spielst auch bei Charlotte. Fun Fact, ja. Ich war schon mal bei eurer Uni, tatsächlich zu Besuch, 2019.
Ach krass.
Wenn ihr müsstet ein neues Coaches-Staff und sowas haben. Ich bin mal
komplett neu,
ja. Ich bin mal mit meiner Arbeit damals zu Coaches-Conventions gefahren und wir sind in Atlanta gelandet und sind dann halt die ganzen Unis abgefahren. So, wir waren in Wingate und so und dann halt auch bei Charlotte und saßen sogar bei euren Coaches im Office und so. Dann habe ich mit denen ein bisschen über deutsche Football und sowas geredet. Da waren die damals noch so, kennen wir gar nicht und wir wissen nicht, was das ist und irgendwie komisch, haben wir mitbekommen, dass das gibt, aber so selber so in dem Game sind wir noch nicht und ich fand es ganz funny, als ich euch dann gesehen habe, also kurz, alle Jungs, die hier waren, kenne ich persönlich schon seit Jahren, habe schon viele gecoacht, ihr seid die ersten beiden, die ich kenne, ich glaube, wir kennen uns vom Sehen her, haben uns auch schon mal die Hand gegeben, aber wir haben noch nie so richtig miteinander uns unterhalten, gesprochen, so, ich sag mal so, ihr seht halt beide aus wie die One-Athletes, ich konnte immer so an einer Hand ablesen, wo es mit euch beiden hingeht, aber ich war, wie gesagt, schon mal bei euch an der Uni und kenne dann auch so ein bisschen den Campus, da könnt ihr aber gleich nochmal mehr drüber erzählen. Was dich ausmacht, Musti, ist ja, du spielst noch gar nicht so lange Football, ne?
Nein, gar nicht. Also ich habe in meinem letzten Jahr von der Jugend angefangen zu spielen. Ich glaube, ich habe nicht mal alle Spiele gespielt, weil ich war zwei oder drei Stück krank und verletzt ein bisschen. Und dann ging es alles irgendwie richtig schnell. Ich habe mich dann mit Develop Athletes und PPI auf die Tour vorbereitet und dann, ich hatte gar kein Tape, ich hatte nichts, keine Spielerfahrung und dann ging es direkt schon rüber.
Das heißt, die Tour haben wir schon oft hier besprochen, da geht es halt darum, da werdet ihr alle eingepackt, werdet auf die Camps gefahren, macht dann eure One-on-Ones und Coaches testen euch dann. Chris, bei dir ist es ein bisschen anders, du spielst ja schon was länger.
Genau, ja, also ich habe, ich glaube 2020, Ende von Corona habe ich angefangen.
Aber auch noch gar nicht so lange, ne?
Muss man ja, genau, sagen. Also es ging alles relativ schnell. Also ich bin im Verein meiner Nähe, habe ich angefangen, Cleve Conquerors. Und dann habe ich nach einer Zeit gewechselt zu den Typhoons in die GFLJ, habe dann dafür 1,5 Jahre gespielt und bin dann zu den Crocs gewechselt. Und da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt und zusammen gespielt.
Wie, ich meine, ihr beiden spielt noch gar nicht so lange Football. Wie war das so? Ich meine, für mich ist das halt klar, ne? Wisst ihr auch selber, in den USA Offense und Defensive Linemen werden gesucht. Das ist übrigens, jetzt weiß ich, wo das Zitat herkommt, Mann. Ich saß bei einem eurer Coaches im Office und da ging es ja darum, Spieler zu rekrutieren und so und was wir haben, was wir suchen. Und dann bin ich aus dem Office gegangen, da wurde mir nur noch der Satz zugeworfen, ey, wenn du Menschen hast, die über 1,95 sind, über 130 Kilo wegen sich bewegen können, schick uns die alle rüber. Der liebe Gott hat zu wenig von diesen Menschen gemacht. Ne? Und ich mache mal so, für alle, die es jetzt auf
unser
Video
Glück
sehen, das seid ungefähr ihr so von Natur aus. Wie ist das so, relativ früh, wenn man das auch gar nicht kennt, zu hören, ey, du hast einen Shot fürs ganz Große, du bist dafür gemacht, eigentlich in die USA zu gehen, obwohl man ja selber vielleicht noch gar nicht die One-on-Ones gewinnt, obwohl man merkt, man dominiert noch gar nicht in der Jugend, man gehört vielleicht gar nicht zu den Besten, aber da kommt wer und sagt einem, ey, du kannst in die USA gehen und da Profi werden oder am College spielen.
Ja, also für mich war ab dem Zeitpunkt klar, wo Leute öfter zu mir gesagt haben oder mir suggeriert haben, dass ich es schaffen kann aufs College so, war für mich klar so, dass mein Ziel, was ich jetzt erreichen möchte so. Und mit der Zeit ist es halt immer realer geworden, der Traum. Und das hat sich dann mit viel Arbeit und dem richtigen Mindset so ergeben.
Wer ist denn auf dich zugekommen? Hat er das erste Mal gesagt? Also wer war die erste Person, die dich mal zur Seite genommen hat und meinte, ey, Chris, hör mal zu, du, für dich ist da mehr drin, ne? Investier mal hier was Zeit rein, du kriegst mehr aus diesem Sport raus, als du vielleicht dachtest.
Ich glaube, das war noch ein Coach von ganz am Anfang, Coach Wimsen von Dead by Kleve gecoacht. Kevlar Kings.
Geil.
Der hat mich auch zum Typhoons gebracht, der meinte auch, yo, also der hat mich in die GFLJ gebracht, meinte so, yo, wenn du jetzt investierst und so, dann kann da was draus werden mäßig und ist Gott sei Dank so gekommen auf jeden Fall.
Ja, wir kommen gleich mal dazu, wie er dazu gekommen ist, wie die Arbeit sich entwickelt hat. Musti, bei dir ist ja nochmal besonderer, du hast ja nicht mal eine Saison gespielt. Wann kam der Moment, wer war die Person, die es dir gesagt hat? Wobei, man muss ja sagen, in Köln hast du zusammen gespielt mit Max Stege, mit Isa, das sind ja alles Jungs, die ja dann auch schon Offer hatten oder wo klar war, für die geht es Richtung College. Das heißt, man hat es ja so vor den Augen immer. Du hast ja dann auch mit denen auf einer Position gespielt. Aber wann kam so bei dir der Punkt, wo dann mal dir gesagt hat, ey, du hast Chancen und mach da mal was?
Also bei mir war das so, ich bin ganz am Anfang zum Meeting gekommen. Das war erstmal so ein First Meet and Greet, so von den Crocodiles Jugend. Da habe ich mich hingesetzt und danach ist mir direkt so ein Junge sympathisch geworden, das ist der Jan Lace Dedic. Das ist ein guter Kollege von mir.
Und der grüßt er nicht, Jan.
Und danach kam der zu mir und sagte so, ey, siehst du den Jungen da hinten? Hat er auf Isa gezeigt, sagt er, du kannst genau wie der in die Staaten gehen. Und ich habe erstmal gar nicht gecheckt, was er meint, so, warum soll ich nach Amerika und so, weil ich hatte echt gar keine Ahnung, ich wusste mal, dass Amerika vom Football kommt, also dass Football von Amerika kommt, so. Und danach hat sich das alles so entwickelt, ich habe angefangen ein bisschen zu spielen, also ein bisschen zu trainieren und danach hat der Jan mich mit PPI in Kontakt gebracht und dann haben die mir geschrieben, dass sie mich einladen wollen zur Tour, weil die gesehen haben, dass ich so ein bisschen Rohdiamant bin, haben die gesagt, so, weil ich halt einfach den Körper habe, aber halt keine Ahnung von allem habe. Deswegen haben die mir einfach so schnell wie möglich versucht, alles beizubringen und zu helfen dabei.
Das ist bei dir ja dann krass. Also einmal zur Erklärung, vor allem bei euch beiden krass, bei dir nochmal extremer, aber das wissen ja viele nicht. Du hast eine begrenzte Zeit, bis du ans College gehen kannst. Das ist ja nicht irgendwie free for all, wo du einfach sagen kannst, mit 23, ich spiele Football, ich habe noch nie College gespielt, sondern es funktioniert ja so, du hast ja nach der Highschool, also bei uns das Abitur oder nach der 12. Klasse, wenn es das Fachabitur ist, ein Jahr, wo du machen kannst, was du willst, also du kriegst ein extra Jahr, das nennen wir das Gap hier, so, ne, Sabbatjahr kann man sagen, da darfst du noch alles machen, aber nach diesem, Anführungsstrichen, 13. Jahr, darfst du kein Football mehr spielen oder du verlierst Eligibility, also deine Uhr fängt an zu ticken, dann hast du 4 Jahre College zu spielen.
Ja.
Und das heißt ja bei euch so, ihr kommt, fangt mit dem Sport an, wie alt warst du da, Musti, 18?
Ich war schon 18, fast 19, glaube ich.
Ja, also du bist schon 18, 19 und du hast nur noch ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre, um dieses Ziel zu erreichen. So. Und das macht es ja dann so krass. Also, du checkst gerade erst, dass der Sport losgeht, aber du musst sofort fürs große Ziel arbeiten. Ja. Hast du dann auch sofort angefangen, so professionell zu arbeiten?
Eigentlich nicht. Also ich dachte mir so anfangs eher so, ey, ich weiß nicht, ob die das ernst meinen und so. Weil ich habe auch geguckt, die Tour war auch recht teuer und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht so eine Verarsche ist und so. Ich habe es alles erstmal nicht so geglaubt. Dann nach der Season, also ich habe, lass mich nicht lügen, ich glaube, 3 oder 4 Monate vor der Tour ist richtig angefangen, richtig zu worken, auch mit dem Feld zusammen und so. Und dann ging das alles sehr schnell. Also mit Develop Athletes ab Dezember, die Offseason, aber auf dem Feld und so erst 2-3 Monate vor der Tour, so 4 Monate.
Okay, Develop Athletes einmal, das ist Kevin Speer, über den wir schon oft gesprochen haben, wo ich immer sage, ich glaube, ohne Kevin Speer würden viele der D1-Athletes jetzt hier nicht sitzen, richtig, weil man einfach athletisch vorbereitet wird auf allen Positionen, ne? Ist, wie gesagt, und dann jetzt noch mit dem Gym. Ich weiß nicht, seid ihr noch oft in der Krafthalle? Geht ihr noch in der Krafthalle trainieren?
Bei mir war es Lorenz Petri.
Ja, Lorenz Petri. Ich schau da an Lorenz, Moritz und so, also Kevin, safe, das ganze Gym. Geht ihr immer noch oft trainieren in der
Krafthalle? Ja, ich lieb's da. Also wirklich, das beste Gym, um sich footballtechnisch oder auch Powerlifting, was weiß ich, auf Competition Sites vorzubereiten.
Walla, ich sage sogar für Disco-Pumper, ist ganz geil.
So, ja,
du musst halt mit Freihand ins Recht kommen, selbst für die Jungs ist geil. Das ist ja vielleicht dazu noch, ihr sitzt hier, weil wir wollen hier generell alle die One-Athletes holen, aber wir haben jetzt erstmal alle geholt, wo wir einen persönlichen Kontakt zu haben. Valentin ist ja leider nicht mit dabei, weil wir müssen das ja auch im Rahmen halten. Ich soll euch lieb von dem grüßen, hat mir viel Spaß
gemacht. Grüße zurück.
Ihr habt ja durch ihn auch Kontakt in der Krafthalle bekommen, ne?
Genau, ja, also keine Ahnung. Max Steger hat mich eigentlich auf die Krafthalle gebracht, weil er hat, als er das Boise-Offer, habe ich mit ihm geredet, hat gesagt so, yo, wenn du jetzt, also bei mir war klar, ich muss noch was tun, körperlich auf jeden Fall, an Muskelmasse und Fett reduzieren, bis ich auf die Tour kann. So. Und dann hat der gesagt, yo, ich gebe den Kontakt von Kevin Speer, so, versuche mal mit dem zu worken. Und dann habe ich halt auch eine komplette Offseason lang mit Kevin geworkt und dann auf der Tour das Offer bekommen.
Das ist vielleicht wichtig, ne? Es ist ja, denke ich mal, das Stigma. Und Jungs, ihr wisst, ich bin Quarterback, ich liebe O-Lineman. Du hast ja jetzt, warst ja kurz auf der guten Seite der Welt, jetzt gehst du wieder auf die schlechte Seite. Aber es ist ja immer im Football dieses Klischee, die fetten, dicken Jungs, die brauchst du auf der O-Line, was ja falsch ist. Du brauchst keine fetten, dicken Jungs, du brauchst große, schwere Athleten.
Genau.
Und dazu gehört halt, dass du Kraft hast, dass du quick bist, dass du schnell bist, dass du weißt, mit deinem Gewicht umzugehen.
Ja.
Und dazu ist wahrscheinlich auf eurer Position das Wichtigste, intensives, gezieltes Krafttraining, genau, auf eurer Position. Ja. Warum ja dann einfach im frühen Alter dieses Gym so wichtig wird. Ne? Und ich glaube, ich sag mal so, ihr habt spät mit dem Sport angefangen und ja, da habt ihr so viel dann aufzuholen erstmal, ja, wo dann halt wichtig ist, um Kevin zu haben. Ne? War das für euch dann auch schwer? Wo war der Startpunkt bei euch damals beim Krafttraining, wo ihr gemerkt habt, ey, ich bereite mich jetzt auf dieses D1-Level vor, auf die Tour vor? Wo habt ihr euch am Anfang gesehen vom Krafttraining? Hattet ihr eine Hantel schon mal in der Hand? Wusstet ihr, wie man einen Squat macht, einen Deadlift und so?
Also bei mir war relativ früh schon die Erfahrung mit Kraftsport auf jeden Fall. Aber ich bin in meinem Gym fast täglich gewesen, so. Ich habe immer Disco-Pumper leider trainiert oder Bodybuilding-mäßig teilweise, weil ein guter Kollege macht Bodybuilding professionell und so. Und dann habe ich mir so Sachen abgeguckt mäßig, was weiß ich, aber nie wirklich fokussiert auf Football, sondern eher so, yo, einfach viel Muskelmasse draufpacken, das wird schon irgendwie gehen. Und erst seitdem ich halt, wie gesagt, mit Kevin zusammenarbeite, habe ich halt diesen Plan so, yo, es gibt auch noch was anderes, außer 10 Sätze Schrägbank drücken, 10 Sätze Fleiß, was weiß ich, sondern es gibt auch spezifisches Training, was man als O-Liner machen kann, um, wie gesagt, dahin zu kommen. Aber so Grundmuskelmasse und Grunderfahrung vom Krafttraining habe ich auf jeden Fall schon mitgebracht. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall viel, viel verbessert, seitdem ich mit Kevin Kraft und Football spezifisch auf jeden Fall arbeite.
Wie war's bei dir, Musti? Ich schätze dich auch eher Richtung Disco-Pumpe ein.
Ja, also ich sage ehrlich, ich glaube, wo ich die erste Saison gespielt habe in der GFLJ, war ich nicht einmal im Gym. Also ich habe gar nichts gemacht. Erst zum Ende gegen, da war ich mit Lorenz ein bisschen in Kontakt und da habe ich einen Monat richtig durchgezogen. Hat mir auch eigentlich sehr gefallen. Aber ich war so einer, der eigentlich nie im Gym war. Also ich habe eigentlich nicht so viel Effort reingegeben, bis ich gecheckt habe, dass das alles real ist und man das wirklich schaffen kann. Und dann ging das
erst. Ist ja alles neu für dich gewesen, ne?
Genau, das war so alles für mich so. Ich habe es gar nicht realisiert.
Hast du vorher Sport gemacht?
Ich habe so viel, ich habe ein bisschen privat geboxt, ich habe Karate gemacht und so,
okay,
Fußball gespielt. So einfach so, was jeder macht, so Kleinigkeiten.
Ja. Aber ist natürlich auch krass, ne, diesen Switch zu bekommen von, ich habe viel, also mein Training kommt zu einem Ergebnis und diesen Switch anzumachen zu von, das ist nicht nur für meinen Spaß, sondern es lohnt sich irgendwie. Ne,
nicht da nur was dieses den Switch, sondern wenn man zum Beispiel Fußballprofi werden will, muss man ja schon als Bambi spielen, so als ganz kleiner Junge. Und ich dachte mir so, nie im Leben wird das etwas, wenn ich jetzt eine halbe Saison einfach nur so hingerotzt habe, dann da kann das doch nichts werden. Und es ist trotzdem was geworden irgendwie.
Ja, das, ich meine, ne, da müssen wir ehrlich sein, das hat einfach eurer Position hat viel mit Metrik zu tun, aber da kommen wir ja dann jetzt zu, dein Körper bringt dir gar nichts, wenn du nichts aufs Feld bringst. Also wenn du nicht irgendeine Qualität aufs Feld bringst. Und vor allem dann bei dieser Tour. Die Jungs haben erzählt, ne, da geht es ja vor allem, da werden Drills gemacht, da werden 40 Yards gelaufen. Aber das Wichtigste sind die One-on-Ones am Ende des Tages. Wie waren die One-on-Ones für euch? Wie habt ihr da abgeschnitten?
Also ich kann anfangen. Bei mir war es so, dass ich kurz vor der Tour auf O-Line geswitcht bin, weil mir der Brandon Collier, das ist der sozusagen der CEO von PPI.
Geschäftsführer, Gründer und so.
Der hat mir gesagt, sozusagen, geh auf O-Line, du bist athletisch genug, um das so hinzukriegen. Aber ich habe davor nur D-Line gespielt, also hatte ich auch recht wenig Ahnung. Und dann auf der Tour angekommen, war es ein bisschen so, naja, ich habe zwar die Kraft und so, aber ich hatte halt wirklich keine Ahnung, wie man One-on-Ones macht. Also bin ich hingegangen und habe einfach versucht, also hört zwar ein bisschen konkret an, aber einfach versucht, so stark auf dem Feld zu sein, ein bisschen die Leute, so zum Beispiel, wenn er außen rushen will, einfach wegzuwerfen oder wenn er nicht rushen will, einfach eine Kopfnuss zu geben oder so, weil die Coaches wollen einfach sehen, dass du tough bist und einfach hart spielen kannst und ich habe versucht, das zu zeigen und das war, glaube ich, auch das Einzige, was ich mitbringen konnte, weil die Technik hatte ich nicht, sondern nur das Mindset, um hart zu spielen.
Aber ich sag mal so, die Erkenntnis hattest du ja und du musst ja das aus, was ich eben meinte, du musst das aufs Feld bringen, was du hast. Du bist ein Grundathlet, genau. Du hast Kraft, so. Ich meine, da willst du jetzt in ein Setback gehen und versuchen, da auf irgendwelche Rush zu reagieren, sondern, ne?
Das ist schwer.
Ich sag mal so, du hast dich entschieden, es gibt ja immer, was willst du sein, der Hammer oder der Nagel? Und du hast einfach an dem Tag gesagt, ich bin auf jeden Fall der Hammer und wenn ich vorbeischlag, schlage ich vorbei, so, ne?
Genau.
Wie war das bei dir, Chris? Du hast ja schon mehr Erfahrung. Ich sag mal so, du hast ja auch schon mehr O-Line-Skills drauf. Du hast trotzdem was aufzuholen. Ich meine, du gehst da gegen Jungs, die diesen Division-1-Traum seit 7, 8, 9, 10 Jahren verfolgen, die wahrscheinlich nur D-Line gespielt haben. Du hast noch nicht so viel Football-Erfahrung. Wie liefen die One-on-Ones für dich und wie war das auch alles für dich?
Also ich muss dazu sagen, ich habe erst auf der zweiten Tour, die ich tatsächlich gemacht habe, mein Offer bekommen. Also sprich, ich habe ein Jahr davor schon eine Tour durchgemacht und da erfahren auch, wie das ist jetzt, auf gegen solche Leute zu competen so. Und habe ich mich halt ein Jahr komplett nur auf diese Drills und diese One-on-Ones vorbereitet so. Also ich wusste, was auf mich zukommt so. Das musste jetzt nicht. Also ich habe einen Plan gehabt so, wie ein Camp abläuft, wie ich mit Coaches reden muss, was alles so dazugehört. Auf so einem Camp zu sein, gehört nicht einfach nur dazu, die One-on-Ones zu machen. Klar, es kommt am Ende drauf an, aber es kommt auch drauf an, bist du der Erste in jeder Reihe? Bist du mental tough? Bringst du alles mit, was die in dir sehen wollen? Bist du ein Leader? Und das, auch auf solche Sachen habe ich mich vorbereitet.
Darauf bereitet euch auch Brandon Collier wahrscheinlich vor. Das ist was, was ich viel gehört habe, dass, ich sag mal so, dass er euch wirklich die Schlüssel an die Hand gibt, die richtigen Tipps, um dann zu sagen, ey, behandle das so und so und so, mach das und das und das. Und wenn du danach gehst und das auch durchsetzt, dann hast du die besten Chancen.
Genau.
Und spielen musst du nachher immer noch selber, ne?
Auf jeden Fall. Und bei mir war das halt eine Mischung aus vielen bei den Camps dann, bei der zweiten Tour, die ich dann gemacht habe. Ich war der Leader in jeder Gruppe, ich war immer in der ersten Reihe, ich habe immer Vollgas gegeben, Coaches haben zu mir Serial Killer gesagt, weil ich einfach die ganze Zeit gelacht habe, während ich physisch gebrochen wurde, sage ich mal so.
Wie wurdest du physisch gebrochen?
Ja, dieses Konditionstraining am Anfang, musst du ja auch sagen, ist kein Witz, wenn man das macht. Vorm Camp, gerade als O-Liner mit unserem Gewicht, diese Agility-Drills werden halt dazu oder sind halt dazu da, dich zu testen. Und wenn man danach die One-on-Ones macht, entscheidet sich halt, bist du dafür gemacht oder nicht. Und ich habe halt mich so darauf fokussiert, jeden Drill Erster zu sein, jeder Drill anzuführen und dann nachher die One-on-Ones gut zu machen, dass ich dann geoffert worden bin. Und in den ersten Camps, also ich habe eigentlich gedacht, nach meinem ersten Camp, ich war noch ein bisschen früher da mit Duncan, waren wir zu viert bei UConn und habe ich gedacht, eigentlich da müsste es schon mein Offer kommen mäßig. Und es kommt auf so viele verschiedene Dinge an, ein Offer zu bekommen, das ist extrem schwierig.
Ja, ich meine, das kann man ja mal in Zahlen zusammensetzen. In den USA gibt es circa über 1 Million Highschool-Football-Spieler, die alle ein Offer wollen, die alle oder generell Footballspieler, Jugend, die ein Scholarship wollen. Und von diesen 100.000 schaffen es am Ende 2% in Scholarship zu bekommen oder generell von allen, ich weiß nicht, ob es 1 Million sind, sorry, aber es sind auf jeden Fall 2% nur von allen Footballspielern auf der Welt, kriegen ein Division One Football Scholarship so, oder generell Sports Scholarship und dafür kämpfen dann am Ende des Tages auch alle. Wenn du 1,80 Meter groß bist, leider, dann kannst du so gut spielen, wie du willst, da wird dich kein Division One Coach nehmen, das heißt, du musst sowas mitbringen und dann musst du den richtigen Körper, die richtige Technik, du musst performen, du musst zeigen, dass du spielen kannst, du musst Upside zeigen, du musst die Persönlichkeit zeigen, du musst auch zeigen, dass du Englisch sprichst bei euch, ne? Das sind alles, ich glaube, alles Faktoren, die ihr zeigt und die ihr da beweisen müsst, die das Ganze ja so interessant machen. Ich beschreibe das eigentlich immer so, bei Athleten, ich kenne auch, egal in welchem Sport, also wenn es um Fußball oder Leichtathletik geht, die Coaches haben halt eine Checklist, die wollen die abgehakt haben und so wenig Fragezeichen wie möglich haben, so, ne? Die wollen halt kein Fragezeichen haben bei, keiner hat der Verletzungshistorie, so, ne, will ich nicht haben oder ich wollen kein Fragezeichen bei der Sprache haben oder so.
Genau, das ist halt bei uns nochmal ein wesentlich größerer Pool an Problemen, die auftreten können.
Safe.
Weil, wie gesagt, so in Amerika spricht jeder Englisch. So, wir haben halt nochmal dieses Englisch sprechen nochmal als wissen wir nicht oder auf der Highschool ist alles datiert an Verletzungen und so. Das haben wir auch, also das können die auch nicht überprüfen. So. Also bei denen, um Europäer oder ausländische Spieler zu offern, muss wesentlich mehr Vertrauen und wesentlich mehr Risiko eingegangen werden, um das überhaupt über den Tisch zu kriegen.
Ja, und ich finde eine Sache, die ist immer wichtig, die Coaches, und das könnt ihr gleich erzählen, ist ja Business für die, das ist deren Job, ne? Und die werden halt für jeden Fehler gefeuert. Und ich hatte auch mal einen Satz von einem Coach von einer kleinen FCS oder FBS Division One, und da hatte ich auch gesagt, die Europäer, und er meinte, ey, guck mal, alles schön und gut, ich finde das richtig geil, aber der letzte Coach hier wurde gefeuert, weil er nicht genug regional recruited hat. Der hat viel aus Florida recruited und aus Kalifornien und der hat nicht genug in North Carolina recruited. Und der wurde dafür unter anderem gefeuert und meinte, wenn ich jetzt deinen rechten Tackle nehme aus Deutschland und der spielt nicht gut, dann ist das ein Grund, mich zu feuern, weil dann genau. Sagt halt jeder in den USA mit den Vorurteilen, ey, bist du eigentlich bescheuert? Deutsche spielen Fußball so in der Art, weißt du so. Ja. Und das ist dann irgendwie so diese extra Pressure, was aber ja nochmal für euch immer wieder spricht, dass ihr es schafft, weil ihr einfach dann doch so viel mitbringt. Wie viele Offers hattest du am Ende, Chris?
Ich hatte 3 insgesamt zum Schluss. Ich habe von Bryant University hatte ich ein Offer, von Northern Alabama und von Charlotte, wie gesagt. War aber noch mit mehreren Coaches im Gespräch, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Charlotte wirklich oder in Charlotte war und vom Head Coach das Offer bekommen habe oder wir vom Head Coach das Offer bekommen haben, habe ich gesagt, ich möchte nirgendwo anders mehr hin, ich fühle mich sicher. Und gerade wenn man, das habe ich auch bei keiner anderen Uni, so viel Sicherheit suggeriert bekommen, weil als Europäer ist es, man bekommt viel mit von anderen Spielern, wo man geoffert wird und dann gesagt wird, ja, kannst aber nicht committen oder du wirst geoffert und dann melden die sich nicht mehr bei dir. Bei Charlotte war das wirklich so, yo, wir wollen dich haben, Offer. Ja. Also die wollen uns haben, die wollen uns spielen, die wollen uns developen und uns dahin bringen, wo wir am Ende des Tages stehen wollen, nämlich auf dem Platz.
Und dann ist es deswegen auch am Ende Charlotte geworden bei dir. Muss genau. Was gleichzeitig was mit dem Offer und dem Angebot? Genau.
Also ich war mit dem Chris zusammen auf der Tour. Bei mir lief die Tour ein bisschen so erstmal langsam, aber dann lief es richtig gut. Die ersten 2, 3 Camps waren nicht so gut, weil ich die Drills nicht konnte, also noch nicht so wusste. Ich wusste nicht, was drankommt.
Ich finde das so funny bei Musi, Alter. Das ist doch. Das du hast wie viele Momente hast du eigentlich, wo du mal guckst? Du hast gar keinen Plan von diesem Sport. Denkst eigentlich, was geht hier ab? Eigentlich
sehr oft. Also zum Beispiel das Witzigste war immer bei meinem ersten Spiel. Tackle gemacht. Ich wusste nicht mal, was ein Tackle ist. Ich habe den so gesuplexed, Ball rausgefallen, Fumble und ich gehe vom Ball vorbei, weil ich nicht wusste, was ein Fumble ist. So,
das ist wirklich immer, also ich wusste, ich gehe auf den Ball.
Das sind immer die wichtigsten, witzigsten Momente.
Wir hatten mal eine Situation ähnliche beim Spieler. Wir haben unser erstes Scrimmage gemacht gegen die Düsseldorf Panther damals. Okay. Und der kommt auch. Bergheimer Leon, liebe Grüße an dich, Leon, ist jetzt Linebacker-Coach bei Crocodiles. Und war auch eine Szene und er hat ein rotes Jersey an, der gegnerische Quarterback, und wir sind im Scrimmage halt und der geht runter und steht und wirklich irgendwie geht runter, steht im Ball und der steht so und sieht, okay, keiner ist offen, nimmt den Ball runter und er kommt, Bruder, läuft los und putzt den komplett weg. Bruder, und alle Schlägerei bricht aus, Jugendfußball, alle so, ey, was du machst, was geht dir ab? Und der dann so, ey, was hab ich gemacht? Und dann so, hä, der hat doch den Ball gehabt und so, was soll das? Und dann so, Bruder, rotes Jersey, Scrimmage. Hä, was für Scrimmage und so, hä, was ist das? Wir spielen doch gegen eine andere Mannschaft und so was. Ich dachte, wir haben heute Testspiel.
Das Gleiche ist mir auch passiert und dann wurde ich vom Training rausgeworfen. Der Quarterback läuft und ich sehe, er läuft. Und ich habe den dann so einen Arm, so mit meinem Arm gegen ihn geschlagen, dann ist er so nach hinten gefallen.
Bei Charlotte?
Nein,
bei
den Crocodiles. Also da wäre ich rausgeflogen, glaube ich. Aber, hier habe ich das gemacht, alle gucken mich an, schreien mich an und dann sagt der Headcoach hat dann also hier in Crocodiles gesagt, muss die raus, darf ich mehr mittrainieren. Aber ich wusste halt wirklich nicht, was Rot Jersey ist. Ich habe gedacht, der wäre so das Ziel
deswegen hat er Rot an, ne?
Genau.
Ja. Das ist crazy. Ja, gut. Deine ersten Tage liefen da nicht gut und dann hast du langsam die Drills gepackt. Wie gesagt, hast du alles noch nie gemacht.
Ja,
ne?
Das war so dann alles viel flüssiger und so. Ich wusste, was drankommt. Ich wusste, wie die Steps besser gehen, weil die Coaches dich auch coachen an den Camps. Die sagen dir, was du machen musst, was du besser machen musst.
Genau.
Deswegen nimmst du auch mehr Knowledge mit. Ich hatte mit sehr, sehr vielen Unis Kontakt, die mich zu deren Camps eingeladen hatten. Aber im Endeffekt wurden wir von Charlotte geoffert. Und ich habe zu Chris gesagt, wir waren da am Ende. Also wirklich, wir waren, lass mich nicht lügen, 10 Tage hintereinander ohne Schlaf, 20, 30 Stunden Autofahrt immer.
Ja.
So, und dann die Camps, kein richtiges Essen, keine Ruhe. Und wir wurden geoffert. Und ich habe Chris angeguckt und gesagt, wir müssen committen. Wir können das nicht mehr. Also ich bin danach habe ich auch bei keinen Camps mehr mitgemacht. Also ich hätte noch theoretisch weitermachen können und noch mehr Offers sammeln können. Aber ich dachte mir, wenn die mich wollen, dann committe ich lieber da und habe da meine Ruhe.
Verstanden. Also ich meine, es ist ja dann am Ende auch echt wichtig. Genau. Du hast ja gesagt, ihr habt Vertrauen geschenkt bekommen von den Unis oder von der Uni von Charlotte. War das dann auch wichtig, dass ihr zu zweit wart? So, das ist ja, warum ihr auch zu zweit sitzt, dass ihr zu zweit seid, ihr seid befreundet, also, das ist eine special Story halt auch.
Genau, also ich sag mal so, es war nicht der Grund, dass wir da committed sind, aber es war halt sozusagen Glück. Wir wurden beide zusammen geoffert und da wir uns eh kennen, wir haben zusammen gespielt bei den Crocodiles und so, haben wir uns gedacht, ey, wie cool wäre das, wenn wir da zwei Jungs aus Nähe Köln zusammen an einem College spielen. Also da haben wir auch beide Unterstützung. Wenn er mal nicht will, gebe ich ihm Gas, sag los.
Ja, und wichtig. Da, wichtig genau. Für viele. Ich meine, viele schildern das ja hier, der ist zu Hause weit weg und ihr habt ihr einfach ein Stück weit zu Hause mitgenommen, Freund, der euch versteht und so eure Perspektive versteht. Und weil, das weiß man ja auch, die Amerikaner verstehen ja nicht so viel von Europa und Deutschland manchmal und so von ein paar Problemen. Ne? Und ich glaube, da stoßt man schon auf taube Ohren, wenn man mit ein paar Sachen ankommt. Das ist ja schon schön, jemanden zu haben, der sagt, ey, so keine Ahnung, zu Hause ist weit weg. Ne?
Genau. Und zum Beispiel, wo du das gerade sagst, Amerikaner haben wirklich echt gar keine Ahnung. Also ich habe gesagt, ich komme halb aus der Türkei, sagt die, ja, wo liegt denn Türkei in Deutschland? Ich so, ach bitte, alles gut. also, alles gut.
Geografie ist auf jeden Fall nicht deren Stärke.
Ja. Nee, also so. Ich habe, also meine, mit meinen Lieblingsfragen sind so, wenn ich mal gesagt habe, ich komme aus Deutschland, wo denn, Ost- oder Westdeutschland? Ich so, ja, wie West? DDR oder Deutschland? Ich so, was für DDR und so. So, weißt du?
Also die fragen mich so viele dumme Sachen, ja. Wirklich.
Verarscht ihr die auch manchmal?
Ja.
Was
ja,
ist euer Favorite so?
So Beleidigung. So.
Ja. Wir haben mittlerweile geschafft, dass sie sich im Lockerroom gegenseitig auf Deutsch beleidigen.
Genau. Also
das aber auf cool meinen.
Ja, also auch witzig so. Die wissen, dass das
Moral,
witzig ist.
Der Moral Victory halt, nennt genau, man das. Genau. Dann habt ihr euch entschieden, ihr seid zu Charlotte und dann ging es jetzt für euch los 2023.
Mhm. Genau, also wir haben das Offer im selben Jahr bekommen und eigentlich nur 2 Monate, bevor wir da waren letztendlich. Also wir wurden geoffert, haben am selben Tag committed und haben mussten dann nach Hause fliegen wieder, damit wir alles mit unserem Visum regeln konnten. Und sobald das Visum durch war, konnten wir rüberfliegen. Und wir haben halt quasi diese 2 Monate lang nur darauf hingearbeitet mäßig, das Visum zu bekommen. Und halt, wir mussten noch so einen Sprachtest machen.
Ja, genau, Duolingo.
Ja, genau.
So muss ich. Oh
Gott. Also dieser Prozess war echt schlimmer, als das Offer zu kriegen.
Ich wollte gerade sagen, Musti, was war schwerer? One-on-ones beim Camp oder Duolingo?
Duolingo auf jeden Fall. Ich hab locker 200 E-Mails mit dem Kundenservice gehabt, ohne Witz. Ohne Witz. Warum habe ich da keine Punkte, warum hier nicht? 10-mal den Test gemacht, 1000 Euro gefühlt ausgegeben für den Test. Also es war wirklich, ich habe Chris auch gesagt, der Prozess war schwerer als das Camp, ohne Witz.
Ich meine, das ist real. Ich arbeite ja auch in dem Bereich und wir machen das ja in vielen Sportarten und so. Und das ist halt wirklich für den einen oder anderen, ne, ist das die Hemmschwelle. Ne? Also wir haben viele Leute, es gibt es ja auch in den USA, ist das ja klassisch, Leute, die den Notendurchschnitt nicht haben oder den SAT-Score oder sowas nicht. Das brauchst du ja heutzutage alles nicht mehr. Aber das kennt man ja. Es gibt einfach viele Leute, das ist die Hemmschwelle. Herausragende Athleten, aber ist ja einfach so. Manche Jungs sind halt so jod in der Schule oder in Mathe oder was auch immer.
Ja.
Da bleiben Leute dran hängen. Das ist ja auch mal eine Realität, die man mal erzählen muss.
Das haben wir auch mitbekommen. Also jetzt gerade, direkt nach der Season, sind ja die Exit-Interviews. Und das ist so das Gespräch nach der Season, über dich selber. Sprich, du sprichst mit deinem Position-Coach, mit deinem Coordinator, und manchmal auch mit deinem Headcoach und gehst dann durch, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, woran du arbeiten musst und am Ende des Tages, ob du bleiben darfst oder nicht. Also das war jetzt das erste Mal, wo wirklich halt so geredet worden ist, ernst geredet worden ist über deine Zukunft so, als wir da waren mäßig. Wir dürfen Gott sei Dank bleiben so.
Aber die dürfen euch auch das Stipendium nicht einfach so entziehen, oder?
Doch. Also in Amerika ist das Gesetz, glaube ich, ein bisschen offener als hier. Da gibt es viele Lücken, wo sie dir einfach viele Sachen entziehen können. Also wenn die nicht wollen, dass du bleibst und du sagst, ey, ich transfer nicht, bleib hier, dann schließen dich vom Training aus. Dann
aber ich wollte gerade sagen, ne, so. Sie dürfen, also, dein Stipendium dürfen sie dir nicht wegnehmen. Die dürfen also, aber sagen, du bist kein Footballspieler mehr.
Aber soweit ich weiß, der Head Coach ist Gott sei Dank sehr, sehr nett. Wir hatten viele Spieler, die rausgeworfen worden sind, weil sie nicht
die Noten,
hatten.
Auch
weil
Forsters.
Weil sie nicht gut genug waren, nicht zum Training gekommen sind. Aber der Headcoach hat gesagt, weil ich ein guter Mensch bin, entziehe ich euch nicht das Stipendium. Ihr könnt hier weiter studieren bis Ende der Saison. Ja, und danach könnt ihr euch in Ruhe einen neuen Platz suchen. Also unser Headcoach ist Gott sei Dank kein schlechter Mensch.
Aber es ist schon bei euch nahegelegt worden, dass ihr gehen sollt oder dass ihr eine neue Uni suchen sollt.
Bei uns?
Nein.
Achso, bei den anderen.
Bei den anderen, nicht
okay,
bei uns.
Okay, ich verstehe, ich wollte gerade sagen.
Ja, also.
Aber krass, ich meine, das ist ja auch die zweite Seite. Ihr spielt ja, macht ja Unisport. Das ist ja eine Sache, die wir hier nicht so oft besprechen. Aber es geht ja auch ums Studieren und da wird ja oft der Charakter auch gefragt, weil es ist ja auch da wieder die Realität. Ja. Von der Highschool aus schaffen es nur 2% ans College und vom College dann wieder nur 0,8%, glaube ich, in die NFL. So, und da muss man ja auf die Schulbildung achten und viele Coaches, denen ist das ja wichtig, das auch zu repräsentieren im Team, auch an die Eltern, wenn es später ins Recruiting geht, dass man sagt, ey, ich nehme deinen Sohn für die nächsten 4-5 Jahre und mache aus dem einen Mann, der als Footballspieler rausgeht oder als Student oder als arbeitsfähiger Mensch.
Wobei dieses, nett gesagt, 4-5 Jahre gibt es nicht mehr. Seitdem das Transferportal aktiv ist, gibt es, für nächste Season nehme ich deinen Sohn und danach mal schauen. Also dieses Transferportal hat wirklich... Haben wir auch dieses Jahr miterlebt, das erste Mal.
Transferportal, ich muss einmal erklären, wir haben ja viele neue Zuhörer. Ja. Transferportal, früher in College Football bis vor 5-6 Jahren war es noch so, du hast bei einer Uni unterschrieben und dann hast du denen für 4 Jahre gehört. Und wenn du wechseln wolltest, war das mit einer Einjahressperre verbunden. Du hast ein Jahr in Spielberechtigung verloren von deinen 4 und durftest dann nochmal wechseln. So, ne? Genau. Das ist zum Beispiel, Baker Mayfield ist das widerfahren. Cam Newton musste das machen. Also ganz viele Superstars. Tyreek Hill, übrigens auch, das sind alles Transfers, aber die mussten alle einen unfassbar harten Prozess durchgehen. Diese Regel wurde aufgebrochen vor Jahren und man hat gesagt, jeder Spieler darf so oft transfern, wie er will, ohne Sperre. Das heißt, ihr beiden könntet, dann ist, glaube ich, es ist die Woche aufgegangen, ne? Am Montag, oder?
Die sind schon wieder zu. Nee, die sind bald wieder zu. Die sind, ich glaube, schließen am 8. Januar oder so.
Auf jeden Fall, das Portal öffnet wie eine Transferperiode. Das ist ja wirklich wie eine Transferperiode. Dann geht die auf, dann sagt man, ich will transfern, was natürlich dann direkt dem Coach signalisiert, ich will weg. Man geht ein Risiko ein. Ja. Dann können dich alle Schulen kontaktieren, dann kannst du sofort ein Scholarship bei einer neuen Schule kontaktieren. Das heißt, im Umkehrschluss, früher war es so im College Football, Teams sind hingegangen, haben Spieler rekrutiert und wenn sie neue Spieler gebraucht haben, ging es immer an die Highschools, da oder an die JUCOs, da hast du deine Spieler geholt und jetzt ist es so, wenn USC einen neuen Spieler braucht, gucken die erstmal ein Transferportal, weil das natürlich oft Spieler sind mit D1-Experience, ältere Spieler etc. pp. Und wie ihr sagt, das hat College Football komplett verändert.
Auch den Recruiting-Prozess aus der Highschool. Also ich habe unseren Defense Coordinator sagen hören, Sprachfehler kurz, dass die einen Defensive Back aus der Highschool nehmen, der Rest wird aus dem Transfer Portal genommen. Also das erschwert auch nochmal den Prozess für Europäer natürlich.
Ja.
Weil, wie gesagt, wir sind quasi Highschool-Spieler, auch noch aus einem anderen Land. Und wenn selbst Highschool-Spieler fast gar nicht genommen werden, oder wenn nur von den Top Highschools in Amerika, haben wir ausländische Spieler halt eine wahrscheinlich sehr, sehr viel geringere Chance als die vorher war auf jeden Fall.
Außer du schaffst es ins System, ne? Also wenn du es ins Institut oder klein ist, ich glaube, wie sich das bald halt ausbauen sehen wird, was jetzt schon wird, ist, dass halt die Top-Teams sich immer wieder die Top-Spieler holen, dass, sag ich mal, wenn du bei Charlotte eine Bombensaison spielst, dass du dann halt zu UNC gehst, dann spielst du bei UNC eine Bombensaison, gehst zu Alabama. Ich glaube, dass es halt dann so ist, wie hier bei uns in der Bundesliga, dass du dann Step für Step nach oben gehst. Also ich sag mal so, ich glaube, es gibt ja noch dieselbe Anzahl an Spots, aber man muss sich halt anders umorientieren und die Garantie, dass man auf eine D1 kommt, ist geringer, sondern dass man vielleicht eher auf eine kleinere Division 1 kommt, North Dakota State, sowas in die Richtung South Dakota oder so. Ich glaube, das ist dann der Realismus.
Wir hatten zum Beispiel unser Starting Left Tackle, Jasper, war der Left oder Right Tackle?
Left Tackle,
ja. Unser Starting Left Tackle war auch zum Beispiel aus dem Division 2 und der ist wirklich, also ich habe in meinem Leben selten so einen guten und athletischen Spieler gesehen. Also wirklich von einem D2 zu uns gekommen, der hatte auch viel größere Offer.
Der war Right Tackle, war der,
ja. Ja, oder Right Tackle, ist auch egal. Aber auf jeden Fall Tackle. Und er hat auch von Houston und so sehr viel Angebote, aber er war wirklich von einem D2 ist zu uns gekommen und hat geisteskrank performt. Also ich glaube, dass es einfach nur darauf ankommt, nicht von wo du kommst, sondern wie du die Saison auf dich nimmst. Weil zum Beispiel, wir haben sehr, sehr viele aus der Highschool, die denken sich dann so, ist wie Highschool, ich chill jetzt ein bisschen und so. Ja. Und ich glaube auch, deswegen nehmen die nicht mehr die nehmen lieber einen schlechteren aus dem D2, weil die wissen, dass der in D2 hart arbeitet.
Oder schlechteren im Sinne von mit weniger Size. Erklärt haben, vor allem auf den Line, besonders auf der Line-Position, lade ich mal jeden ein, guckt euch mal die Starting-O-Line von Alabama an, von der Größe, dann guckt euch mal die Starting-O-Line von UNC, aber von Maryland an, guckt euch mal die Starting-O-Line von Charlotte an, dann geht man in die Division 2 und ihr merkt, die werden immer kleiner. Also je schlechter die Unis werden, desto kleiner, weil alle nach Maßen immer nur gehen. Und was du gerade beschreibst, ist, dass man sagt, ey, ich nehme lieber mal einen kleineren, aber einen guten. Und eine Sache, die ich halt bei jedem hier rausgehört habe, ist halt so, was Deutsche halt nicht haben, ist, viele Amis gehen halt an die Division 1 und sagen, ich habe es geschafft, so in der Art, und denken halt so, geil, ich habe ja schon alles gemacht, und realisieren dann nicht, dass jetzt erst die Arbeit anfängt, während bei euch ja vieles, jedem von euch ist bewusst, dass da erst die harte Arbeit anfängt, weil ihr halt aus Deutschland kommt.
Dafür schätzen es die Amis auch sehr. Also die sagen immer, yo, Jungs, ihr habt eine extrem kranke Work Ethic, though. Es ist nicht vergleichbar mit den Amis, weil die halt, die sagen so, yo, ich lebe jetzt halt mein College-Leben, Und keine Ahnung, spiele ein bisschen Football, hab ein bisschen Spaß, keine Ahnung, gehe auf Partys, was weiß ich. Und wir sehen halt dahinter so, yo, wir haben es noch nicht komplett geschafft, so, wir wollen in die NFL. Da sind noch ein paar Steps, wir müssen immer noch genauso hart oder noch härter arbeiten als vorher.
Ja, oder vielleicht auch, ihr habt für diese Förderung, die 4 Jahre oder 5 Jahre, werdet ihr nie wieder bekommen. Also diesen Access zu Coaching, Facilities, Nutrition, ja, alles werdet ihr, ihr wisst, wie hart es ist. Und was euch vielleicht erwartet, wenn ihr das nicht nutzt, ne? Weil dann ist es einfach wirklich nur vergeudete Zeit, weil ich meine, ein geiles Leben könntet ihr auch in Deutschland haben, Spaß könnt ihr auch in Deutschland haben, Freunde treffen,
studieren, bei der
Familie sein,
studieren,
könnt ihr,
auch
das könnt ihr alles hier machen. Ne?
So, und vor allem kostenlos auch studieren in Deutschland, so, das ist halt dieses, in Amerika, so klar, die kriegen ein Stipendium, man wird für die Uni bezahlt, aber hier kann man ja auch Football spielen, auch studieren. Man hätte theoretisch das Gleiche, aber wir sehen halt, dass das ist ein viel höheres Level. Wir haben eine viel größere Chance, in die NFL zu kommen als aus Europa. Und es macht halt auch extrem Bock.
Vielleicht, wenn es nicht NFL ist, also das ist ja das obergeordnete Ziel, aber im Untergeordneten habt ihr die Chance, was euch zur NFL bringen wird. Und ich will auf jeden Fall eine Person sein, die sagt, Digga, macht das und ihr schafft das. So safe, arbeitet ihr jeden Tag für und das ist eure Vision und niemand hat euch irgendwie zu sagen, dass ihr es nicht hinbekommt. Ihr habt bestimmt noch viele Leute, die sagen, ah, die, was labern die oder so, oder dass euch nicht geben, Jungs, hier ist eine Plattform und ein Raum, wo ich sage, ihr schafft das 100% so. Und deswegen liebe ich es, euch hier im Podcast zu haben und bei euch zu reden, um auch diese Storys nach draußen zu geben, dass da jeder followen soll. Aber im College habt ihr ja folgendes Ding. Ihr habt die Chance, jeden Tag zu arbeiten.
Genau. Mhm.
Das ist die Chance, die ihr habt. Alles andere ist scheißegal, aber ihr habt die Chance, jeden Tag ins Gym zu gehen, zu trainieren. Das ist halt das Geile, ne? Und die Chance fällt halt irgendwann weg. Mussi, du hast ja immer erzählt, du bist O-Liner geworden, ne? Mhm. Wie lief das denn?
Also, ich war D-Liner, hatte keine Ahnung von D-Line, da haben die mich auf O-Line getan, hatte auch keine Ahnung von O-Line, hab dann immer ein bisschen so geschnuppert so rein, hab ein bisschen, also das Ding ist, die haben mir halt versucht alles zu erklären, aber alles auf einmal zu lernen ist halt sehr schwer und ich war dann O-Liner am College, hab, lass mich lügen, einen Monat O-Line, war ein Monat O-Line, die haben mir einfach nur gesagt, versuch das und das zu machen, aber das Ding ist halt, dass es sehr schwer war für mich, einfach die Steps, Pass-Set und so, ich wusste ja wirklich nicht, wie das alles geht. Und das alles zu lernen, war, glaube ich, für die auch ein bisschen zu viel. Und da ich ein bisschen wusste von der D-Line, haben die gesagt, komm, geh mal zu D-Line, bin ich zu D-Line gewechselt. Hat mir auch ganz gut gefallen. D-Line-Coach ist auch sehr cool. Deswegen, glaube ich, ist das jetzt der Weg, den ich auch einschlagen werde, im College einfach auf der D-Line zu bleiben und da viel zu lernen.
Chris, was sagst du denn zu Mustis Aufnahmefähigkeit bei der Offensive Line? Wie weit ist er da gekommen? Was gab es da für lustige Situationen, wo du mal gecheckt hast, bei der Musti checkt hier gerade gar nichts?
Ey, Gap.
Ja, also wir haben, keine Ahnung, wir haben immer so Meetings gehabt auf jeden Fall. Und dann haben wir halt kurz Spielzüge besprochen so und dann waren wir halt dran, die Spielzüge so zu erklären mäßig so, weil wir schon leichtes Knowledge bekommen haben. Und dann gab es halt so ein, zwei Schwierigkeiten, den richtigen Player zu IDen oder so. Aber IDen so
heißt, wenn man jemanden auscallt und sagt, zu dem laufen das Player oder kommen die Protection.
Ja, genau. Aber es ist auch schwer mit Knowledge aus Europa dann da wirklich ein Playbook zu lernen. Und es ist wirklich für mich auch sehr schwer gewesen, auf jeden Fall, der schon ein bisschen länger Football spielt, überhaupt zu verstehen, wie dieses Playbook richtig funktioniert und wie das überhaupt funktioniert. Also ein Playbook hier, du spielst die und die Plays so und da ist halt so, ja, wir müssen jetzt diesen Spieler IDen, wenn wir den Spielzug spielen wollen. Wenn der Quarterback einen anderen Call gibt, müssen wir einen anderen Spieler IDen, müssen dann noch, keine Ahnung,
oder wenn sich die Front noch ändert, ne?
Genau.
Das gibt's ja auch. Es gibt ja dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, wir haben drei Leute an der Line of Scrimmage, ne? Wie wir es auch in der NFL sehen oft, und auf einmal kommt ein Outside Linebacker, der sich an die Line stellt und ein Safety kommt in die Box mit rein und es ändert sofort allen Spielzügen
und
alle
IDs. Ja, genau, und diese Calls zu geben und dann selber auch noch zu verstehen, was macht mein Mitspieler, mit wem habe ich Double Teams, welchen Linebacker gehen wir hoch, das alles zu verstehen erstmal. Wenn man noch nie O-Line innerhalb von
Bruchteil.
Ja, Bruchteil von
ein paar Sekunden.
Es dachte, mehr als 10 hast du nicht. Also
um das
zu verarbeiten, hast du keine 10
Sekunden. Auf keinen Fall. Also 10 sind schon zu viel.
Genau.
Also wenn du 10 Sekunden rumguckst und ich weiß, was du meinst, nimmt der Trainer dich sofort raus.
Ja.
Also bei uns war es immer so, der Center hat zum Beispiel falsche Call gegeben, raus. Guard, falsches Spiel gespielt, raus. Also zum Beispiel im Training. Dann wurde der neue reingetan und danach wurde der getestet.
Also,
auch im Spiel, klar. Überall. Das ist ja einfach so, wenn du verkackst, bist du direkt raus.
Ja, ihr seid jetzt ja einer der mehreren Folgen, wir haben jetzt schon mehrere Folgen aufgenommen, das schildern ja alles, geht ja einfach, es ist nicht persönlich, wenn ich raus, es geht einfach um Business. So, ja. Ja. Ich rede nicht oft über meine College-Zeit, ich war ja auch am Junior College damals und hatte ein Stipendium und ich habe mich relativ früh entschieden, meinte, ey, das ist nichts für mich. Aber es gab halt auch einen Moment, da war ich auf der anderen Seite, da ging es nämlich darum, ein Quarterback, der vor mir war, hat einen Pick geworfen im Training und dann hatte ich eigentlich keine Raps, sondern war so, okay, du gehst raus, Jan geht rein. Und ich so, alles klar, jetzt mein Moment, jetzt gehe ich rein.
Genau.
Bruder, ich schwöre, direkt Play darauf, ich werde pickt, mein Coach denkt, alles klar,
Ja, so kann es auch gehen. Ja.
Aber so ist es halt, es ist nicht personal, es ist so, ey, einer geht raus und dann wird es so, okay, jetzt kommt der Nächste, der macht es besser. Dann hätte ich einen Touchdown geworfen, der hat gesagt, alles klar, du kriegst den nächsten 5 Raps. Genau. Ich werfe einen Pick, hat er gesagt, okay, auf den kann ich mich nicht verlassen, raus. Weil du hast mir nicht bewiesen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber das ist die Art, wie der gecoacht wird. So. Und wie gesagt, Offensive Line ist enorm kompliziert. Würdest du sagen, du hast jetzt alles schon verstanden oder du hast
noch viele Steps? Also ich habe noch sehr viel zu lernen mit Sicherheit, aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall jetzt schon mithalten kann, was das Knowledge angeht. Aber klar, mir fehlt die Sicherheit. Ich mache das erst seit 4 Monaten wirklich und ich kann immer mehr dazulernen. So. Also ich bin auch sehr offen für neues Knowledge. Gerade wir haben jetzt auch noch einen neuen Online-Coach, der mir auch mit Sicherheit viel, viel Neues beibringen wird und ich habe auf jeden Fall Bock zu worken.
Das ist ja das Geile, das muss man realisieren. Ihr kommt an einen Ort, wo jeder, der zu diesen 2% gehört, jeder ein herausragender Athlet ist, jeder hat arbeiten will, jeder schon hart gearbeitet hat. Und da ist natürlich nicht selbstverständlich zu spielen. Die wenigsten spielen ja im ersten Jahr. Also die wenigsten College-Athletes spielen im ersten, die wenigsten spielen sogar im zweiten Jahr. Sondern das kommt ja dann im dritten, vierten Jahr. Und das hat ja dann auch einen Grund. Ich meine, ich freue mich drauf, wenn wir das hier wiederholen. Folge 2 kommt ja auf jeden Fall. So, ne, das ist schon mal vorgelegt. Ihr seid Hatch eingeladen. Wir machen das hier direkt dingfest. Safe. Aber wenn ihr im dritten, vierten Jahr seid, ich glaube, dann werdet ihr verstehen, wenn die Freshmans reinkommen, was ihr damals auf euch genommen habt und was das für ein krasses Gap ist, was ihr schließen müsst. Musti, wir hatten eben der Max, ihr habt euch ja eben noch verabschiedet.
Genau.
Hier. Der hatte gesagt, dass Defensive Line schwieriger ist als Offensive Line. Willst du das unterschreiben?
Ich glaube,
niemals.
Also, ich sag ehrlich, also Offensive Line zu spielen ist echt hart, aber Defensive Line zu spielen ist auch echt hart. Also beides ist echt hart, aber vom Knowledge her ist auf jeden Fall die O-Line auch so viel, viel mehr Knowledge, weil im Endeffekt reagiert der D-Liner ja nur darauf, was der O-Liner macht. Also wenn ich sehe, der O-Liner, seine Schultern drehen sich nach links, weil ich das Spiel geht nach links. Aber das Ding ist, ich reagiere nur darauf, wie er mich blockt. Ja. Und das ist halt schwer anzuwenden alles, aber der O-Liner braucht auf jeden Fall viel, viel mehr Knowledge.
Ja. Was würdet ihr sagen, macht das Training da täglich aus? Ne? Ich meine, ist ja mehr bei euch Training als Spielen. Ne? Ihr seid Freshmans, ihr habt nur noch viel nach vorne, ihr seid auch wahrscheinlich jetzt ein Programm im Umbruch. Ne? Viel ist passiert, viele Leute werden auch rausgeschmissen oder werden gebeten zu gehen. Aber was macht das Training bei euch jeden Tag aus, wodurch ihr besser werdet, wo ihr merkt, Alter,
ist
krass?
Ich glaube, das ist einfach, wir haben jetzt gerade sehr viel Knowledge aufgesaugt, aber jetzt müssen wir das nur noch anwenden können.
Und festigen.
Es ist schwer, jeden Rap etwas zu machen, was du davor nicht gemacht hast und das dann besser zu machen. Zum Beispiel bei mir war das so, ich war immer bei dem Run war ich nicht die mit dem Daumen nicht nach oben, sondern nach unten.
Musi, man hört dich nicht, wenn das Mikrofon
Ach so. Auf jeden Fall war das bei mir so, zum Beispiel Kleinigkeiten, Handplacement und so. Und es ist einfach schwer, das anzubringen. Und es ist einfach, glaube ich, dieses Muscle Memory. Einfach machen. Ja. Und danach kriegst du es irgendwann automatisch rein.
Suggerieren uns die Coaches auch täglich, dass wir einfach, die sagen uns, yo, ihr werdet spielen so. Das Einzige, was euch fehlt, ist wirklich noch Sicherheit und Repetition halt einfach. Ne? Also Wiederholung, damit sich das alles festigt, das Wissen. Und wir nicht mehr groß nachdenken müssen. Als O-Liner gesehen beispielsweise, yo, ich muss jetzt hoch zu dem Linebacker, was für einen Block setze ich jetzt bei meiner 2 2i.
Ja.
Also, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, okay, was attackiere ich jetzt bei dem D-Liner, sondern einfach sagt, okay, ich mache das und gehe direkt hoch. So.
Ja, ja.
Dass man einfach die Sicherheit hat.
Und du musst den Schritt schneller sein, ne?
Genau, weil man das halt dann öfter gemacht hat. So. Und da dementsprechend haben die Amerikaner einen Vorteil, weil die es halt ihr ganzes Leben lang machen. Aber wir können da mit harter Arbeit hinkommen. Und das ist auf jeden Fall.
Ja, beziehungsweise würde ich sagen, das Verständnis für diese Art Football zu spielen ist mehr da. Ich glaube, bei uns in Deutschland wir versuchen eigentlich viel zu viel zu spielen für das, was wir können, was wir aber machen müssen.
Ja.
Während in den USA, auch in der Highschool, wie ich das erlebt habe, da wird nicht viel gespielt, aber was gespielt wird, das mit 100% halt
immer.
Und das gegen jede Individualität. Also ich würde behaupten, wir hatten in der Highschool auch nicht mehr als 4 Run-Spielzüge, die wir gespielt haben. Und wir waren eines der besten Highschool-Teams in Florida. Wir hatten auch Top-Athletes so, aber es lag einfach daran, weil halt diese Mentalität da ist von, ey, wenn wir was machen, dann 100% und dann schnell und dann, dass jeder immer weiß, was er immer zu tun hat. Und so schlägst du das, ich glaube, das erlebt ihr auch da mit Schlägst und mit guten Athletes und Athletes, die wissen, was sie zu tun haben. Ja. Wie kommt er mit der Intensität so zurecht? Ich meine, nochmal, ne, du geht er gegen D1-Athletes, gegen die besten Athleten der Welt. Ist das auch schon, dass er ziemlich viel Lehrgeld zahlt so am Ende des Tages?
Also das erste Scrimmage, was ich wirklich mitgemacht habe, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's los mit College-Football-mäßig. Hatte ich einen Pull, einen Kickout-Block auf unsere Nummer 0. Das war so unser Star-mäßig.
Ich wollte gerade sagen, wenn er die Nummer 0 hat, dann muss es aber wer gewesen sein.
Das war unser Defensive End Transfer von Michigan.
Okay.
Five-Star-Recruit.
Five-Star.
Nummer 1 in seiner Class aus Alabama. Hat zu Alabama committed aus der High School. Crazy Athlete. Der hat mich dann ganz schnell auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Der hat dich aus dem Leben geschossen. Also, ich stand so an der Seite und ich gucke so, was passiert denn da? Und wirklich, das sah aus, wie als hätte Chris einen Shotgun-Schuss abbekommen. So
nach hinten. Ich bin Gott sei Dank nicht hingefallen, aber ich habe auf jeden Fall den Impact gemerkt, was es heißt, also der geht jetzt in den Draft, was es heißt, NFL-Spieler oder gegen einen NFL-Spieler oder Prospect zu spielen. Und ist auf jeden Fall crazy, aber man kommt, wie gesagt, Repetition und alles.
Was willst du beschreiben? Also das ist ja die nächste Stufe, die wir, also wollten ja so in den ersten Folgen euch alle kennenlernen, dass ihr so eure Origin-Story bekommt und wir werden natürlich später auf diese NFL-Thematik mehr eingehen, aber wenn wir jetzt gerade dran sind, ist das ja, was macht diese NFL-Guys aus? Ihr kennt die ja, ich weiß, das ist ja auch in den Scouting-Reports, wisst ihr ja immer, wer ist ein NFL-Prospect, eure Coaches sagen euch das und sagen, der wird am Sonntag spielen, das ist ein Guys, they're gonna play on Sunday. Was macht diese Jungs aus? Wo merkst du, oder wo seht ihr das? Oder jetzt auch im Training, wie spürt ihr das an? Was macht diese Jungs aus?
Ich glaube, das ist einfach nur diese Arbeitsmoral. Also es gibt Leute, die sehen Football so als Hobby, aber ich glaube, die Leute, die wirklich in die NFL gehen, sind, glaube ich, okay, das ist mein Beruf und diesen Beruf ziehe ich durch und das bringt auch meine komplette Familie dann aus dem Block zum Beispiel.
Genau,
also bei den wir haben einen Spieler, also der ist jetzt kein NFL-Prospect, aber der ist, also ich hoffe, der kommt in die NFL, weil der ist wirklich geisteskrank gut. Unser Center Johnny King, er arbeitet so viel, wirklich, nach dem Training Pass-Sets, nach dem Gym nochmal extra Gym, wirklich alles, was wir machen, extra. Film, extra Film nochmal, also wirklich, er macht alles, was wir machen, doppelt. Er ist wirklich, also wenn ich von Arbeitsmoral rede, ist der wirklich unser Vorbild. Also,
wie heißt der? Johnny King?
Johnny King, genau.
Schreiben wir uns mal auf jeden Fall.
Der ist wirklich von Arbeitsmoral her, er macht alles und doppelt.
Okay. Genau. Also, einmal die Arbeitsethik, das ist ganz klar, so diese extra Step, weil das habe ich dem Isa zum Beispiel gefragt, off record aber, wo ich meinte, das ist für mich immer die größte Frage, ihr kommt in einen Raum, wo jeder athletisch ist, wo ihr gezwungen werdet, jeden Tag zweimal zu trainieren, also es gibt ja gar nicht die Frage, ob du arbeitest oder nicht, es wird gearbeitet und du kriegst alles, du kannst dich auch nicht bei den Reps vordrängeln, weil du musst deine Reps nehmen, wie setzt du dich da noch ab, wie machst du deutlich, dass du nochmal zu diesen 1% dieser Menschen gehörst, das ist ja schon mal eine Sache, diese krasse Arbeitsmoral. Und spielerisch, was gibt's da noch, wo du sagst, da setzt man sich ab oder bringt so ein NFL-Guy mit?
Mindset. Also Mindset hat ein großes, viel damit zu tun, was du machst später. Also, keine Ahnung, dieser Defensive End, wie gesagt, der geht in jeden Spielzug rein mit, ich sag jetzt den Quarterback und sagt dir das auch.
Der macht's
auch. Genau, der sagt dir das auch. Also wenn der vor dir steht, sagt er, ich bin gleich beim Quarterback.
Wie heißt der?
Yabi heißt der.
Wie heißt
Yabi Oki Onoma oder so.
Genau, Yabi, Oki Onoma. Okay. Ja, der sagt dir, ich bin gleich beim Quarterback und wenn du nicht viel Arbeit reinsteckst, dann ist der auch gleich beim Quarterback, weil es ist wirklich schwierig, den zu blocken.
Er wird schon viel getalkt in den USA, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also,
wie weit kommst du so mit deinem Trash-Talk, Musti?
Also ich trash-talke gar nicht, weil ich bin noch Freshman, deswegen halte ich einfach meine Klappe. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich halte zwar nicht meine Klappe und so, aber ich bin auch nicht einer, der jetzt rumposaunt, weil ich noch nicht viel weiß.
Ja.
Ich versuche einfach meine Klappe zu halten und überall mitzuhören, aufzusaugen und alles und so. Aber wir haben auf jeden Fall schon ein paar witzige Wörter und so auf Englisch gelernt, so zum Trash-Talken, aber wir sagen die auch nicht. Deswegen.
Aber kommt noch, ne?
Kommt noch, genau. Ja.
Habt ihr alles hin? Er ist alles so in der Faust geballt in der Tasche.
Ja, ja, genau.
Jedes Mal, wenn er sich
hinstellt. Weil es der Moment kommt.
Wenn er sich hinstellt, sagt, check den Codex. So,
auf Deutsch sagen wir es dann. Blablabla. Also, damit er es nicht checkt.
Dann hopp du Blödschkopf, Junge. Willst du von mir?
Aber ich glaube, dann wird der noch saurer.
Also.
Was hast du gesagt?
Ey, könnt ihr bitte einmal, wenn ihr drüben seid, ne? Passet aufstellen bei irgendeinem Spiel, einen D-Liner angucken und sagen, hör mal Junge, ich schau dir gleich so auf den Kopf, da denkst du, Kölner, du hast mir eine Frittebude, du Idiot. Könnt ihr das einmal machen und mir dann sagen, wo ihr es gemacht habt?
Auf jeden Fall, ein deutsches Crash-Talk wird auf jeden Fall passieren, also 100%.
Ich bin beim letzten Spiel mitgeflogen gegen USF und danach waren wir im Stadion.
Hängt sogar da hinten, ne?
Ja, stimmt, genau. Und das war dann so ein Buccaneers-Stadion und so, also alles cool. Und wir kommen aufs Feld und danach sind die Spieler da und so. Danach Trash-Talken alle und so. Und ich schreie die ganze Zeit irgendwas auf Deutsch und so. Jeder guckt mich so an, so was labert der Junge und so. Das war richtig witzig, die Coaches und so.
Mein Bruder und ich waren ja in Tampa Bay und wir haben ja in US, also wir haben ja, USF ist ja unsere, ist in Tampa ja die Heim-Uni, weil es auch Buccaneers-Stadion ist. Und Jungs, ich sag euch eins, da wird so viel geredet in Tampa.
Ja, wir waren ja da und Pre-Game, wir haben einfach nur so ein bisschen Raps gemacht und so davor. Nicht mal angezogen, wir hatten eine kurze Hose an. So 2-3 Stunden vor dem Game machen wir das ja immer. Und ja, wir haben uns fast geschlagen einfach auf dem Feld, weil die Leute sind einfach so am Trash-Talk und du denkst dir so, ey, ich lass mir das nicht gefallen von denen. So.
Ey, das sind ja zwei Sachen, wenn wir über Intensität sprechen im Football. Mhm. Also das müssen wir mal den Leuten erklären. Intensität ist nicht nur körperlich, Intensität ist auch Attitude, ist auch nach dem Whistle, Intensität ist Mindset. Und für Guys aus Florida kriegen halt von der Highschool an Intensität, das hatten wir mit Max Steger auch geklärt, so Schlägereien im Training untereinander, O-Line, D-Line, passiert.
Ganz normal.
Jeden Tag.
Gang und gäbe.
Jeden Tag.
Und nicht nur beim Training.
Ja, auch genau.
Gewollt und dann ist aber danach auch okay, so weißt du, man will diese körperliche Auseinandersetzung, dieses Mindset, diese Mentality und keiner soll nachgeben, so in der Art und Weise. Genau. Auch beim Trash-Talking, natürlich gibt es einen Punkt, wo man sagt, ey Jungs, ne, lass die Scheiße sein, aber es wird ja auch nicht geteacht, man sagt gar nichts. Da wird gesagt, ey Digga, wenn ihr was zu dir sagt, sag dem halt der Maul so in der Art. Ja. Du musst ja immer zurückgeben.
Dieses Trash-Talk ist auch, glaube ich, da, um ein bisschen Dampf aufzubauen, so ein bisschen diese Intensität reinzukriegen. Und ich glaube dann auch nach dem Play ist es dann halt auch, oder nach dem Spiel zum Beispiel, gibt man sich auch immer die Hand. Das ist ja einfach nur, um den Druck rauszulassen. Man baut sich die komplette auf für das Spiel, den kompletten Druck. Und danach, wenn du diese Intensität hast, diesen Hass gegenüber den Spielern, spielst du nochmal so doppelt hart.
Ja, oder die innere Motivation, dieses.
Genau.
Es gibt ja diese Self-Fulfilling Prophecy, wenn ich hingehe und sage, ich komme zum Quarterback, so, dann habe ich das jetzt gesagt, dann muss ich das jetzt auch machen, so eine Art. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was mich immer sehr in Deutschland aufregt, wenn da Refs immer intervenieren oder wenn auch immer Leute und direkt immer, wenn irgendwie Trash-Talk stehen, alle, ich denke so, ey, Freunde, ich habe Football in vielen Leveln gesehen, auch dann gespielt und ich kann dir eins sagen, alle Amis, die ich kenne, leben das und zelebrieren das und für die gehört das dazu, weil am Ende geht es dann immer nur um die eine Sache, dass man sich die Hand gibt und sagt, ey, nice Game, Alter, geiles Game, wir haben uns heute besser gemacht, so in der Art. Ja. Und wie gesagt, Alter, da wo es gespielt wird, Bruder, wenn deutsche Refs oder europäisches Mindset rübergehen würde, die würden die anfangen und sagen, was? Darf ich nicht sagen so? Wie, ich darf nicht den Gegner anschreien?
Also wirklich, wir sind im Scout-Team, also ich bin ja im Scout-Team gewesen, weil wir beide Freshmen sind und die Scout-Team, die Trash-Talken auch, alle Trash-Talken, ich stehe manchmal da, weil ich krieg keine Luft, weil es einfach so Rap nach Rap nach Rap steht da so, ich krieg keine Luft, ich hole ein Mundstück raus und die Trash-Talken, ich so, Junge, woher die Luft zum Atmen, woher zum Reden die Luft?
Bruder, das ist die extra Lunge, die du brauchst.
Ja, das gibt dir noch extra Motivation, dann kommen die ganze Zeit so, ey, du Fettsack und so, du bist langsam, du bist noch langsamer und so und danach, zum Beispiel der O-Liner packt dann den D-Liner, dann sagt er, war nur Glück, du Fetti und so. Und danach, nächste Play macht der D-Liner einen Sack und so. Das ist wirklich, es ist zwar intensiv, aber es ist auch witzig. Ja, deswegen, natürlich. Das bringt alles so richtig viel Spaß ins Training. Deswegen liebe ich auch Trash-Talk, aber ich mache es noch nicht.
Das bringt die Intensität, über die wir halt gesprochen haben. Jungs, ihr habt jetzt euer erstes Jahr hinter euch, ihr habt viel trainiert, wie gesagt, über Spielen, das kommt noch. Was ist das größte nächste Ziel? Ihr kommt jetzt ins Spring-Training rein, ne? Es gibt ja Spring-Football, also einmal kurz zur Erklärung. Football funktioniert, oder jede Sportart funktioniert zyklisch in den USA. Du hast, wenn das Jahr beginnt, wenn man rübergeht, Januar, Februar, Gym, sich athletisch wieder fit machen, ins Movement kommen, dann kommt der Spring-Football, wo man dann trainiert und Spring-Game hat, wo man gegen sich selber spielt praktisch. Genau. Und das ist die nächste Station, die bei euch anspielt. Und da sichert man sich ja vor allem als Freshman, wenn man letztes Jahr Freshman war, sein Spot. Ihr wisst alles, ihr wisst, was auf euch zukommt, ihr kennt das Playbook, ihr kennt die Pass-Sets. Was ist so der nächste Step für euch? Wie geht ihr jetzt mental an die Sache dran?
Ja, auf jeden Fall Competition dominieren. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Transfers wieder neu geholt und die gilt es jetzt auf jeden Fall zu dominieren in der Offseason. Und das ist ganz klar mein Ziel, besser als meine Competition zu werden. Oder so gut es geht auf jeden Fall zu werden, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall spiele. So, das ist mein Ziel.
Also bei mir ist es eigentlich auch recht gleich. Wir haben sehr gute D-Liner, sehr, sehr gute. Und ich habe auch mit meinem Defense-Coordinator bei dem Exit-Interview geredet. Er meinte zu mir, dass die Leute auf einem sehr hohen Level sind und dass ich noch relativ niedrig bin, weil ich halt am Anfang bin. Aber er meinte, du musst mich jetzt auf den Weg begleiten und mich nicht im Stich lassen, hat mein Coach gesagt. Er hat gesagt, komm mit mir, arbeite mit mir und wir kriegen das hin. Und das ist jetzt einfach nur mein Ziel, ist einfach jetzt hinzukommen, gut anzukommen, gut zu trainieren und einfach mit meinem Coach alles zu machen, was er will. Wenn er sagt, komm morgen um 5 Uhr auf dem Feld, wir machen 20 Reps, Hip-Flips, ich komme. So. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, einfach hinter seinem Coach zu stehen, das Vertrauen von dem zu bekommen.
Hinter euch selbst zu stehen auch, ne? Ihr habt die Entscheidung getroffen, rüberzugehen und jetzt dahinter zu stehen, das alles durchzuziehen. Ne?
Genau, und einfach nur durchzuziehen. Jetzt ist, glaube ich, einfach nur noch nicht das, schaffe ich das nicht, sondern wir sind jetzt da und jetzt einfach nur noch durchziehen, Licht aus und einfach nur noch Vollgas. Oder Licht an, eins von beiden.
Licht aus, ja gut, ich weiß, was du meinst. Kopf aus,
genau
Kopf
so.
Aus. Ja.
Licht nicht aus, mehr zu Licht viel
aus
nachdenken.
Licht aus kannst du bei den anderen machen.
Nein.
Ich meine, ihr beiden kommt ja aus einer ähnlichen Situation, Chris. Da nochmal, du hast ja nochmal deutlich mehr gespielt. Ich glaube auch nochmal mehr auch deine Position gefunden. Du musstest viel rumbewegt werden. Ist ja auch voll stressig und so, aber du findest deinen Weg, du gehst deinen Weg. Was würdet ihr Jungs empfehlen, die in einer ähnlichen Position seid wie ihr, die jetzt in Deutschland sind und sagen, was würdet ihr denn raten, wo ihr sagt, was muss getan werden, wenn ihr auf das Level kommen wollt, was wir wollen, auf was müsst ihr euch vorbereiten, was müsst ihr jetzt tun?
Kopf runter und arbeiten. Also wirklich arbeiten. So, das hat mir nochmal diese Sicherheit gegeben, nochmal zum Schluss. Also klar, man braucht das richtige Mindset, so richtige Einstellung, aber diese Arbeit, die dann hinter wirklich deinem Ziel steckt, so, die bringt dich dahin. Und das ist das Wichtigste. Also wie gesagt, ich war ein Jahr vorher auf der Tour, habe dann ein Jahr wirklich alles gegeben, was ich hätte rausholen können aus dem Jahr. Und jetzt spiele ich Division One Football. Und wirklich dieses Arbeiten ist zu 100% der Weg, der dich ans Ziel bringt, wenn du dahin willst.
Wo auch immer das Ziel am Ende ist, ne?
Genau.
Wie sagst du, sagen musst du noch dazu?
Also ich sag mal so, ich glaube dasselbe wie Chris. Aber bei uns war das dann halt auch so, viele Leute sehen, ah okay, du bist jetzt auf dem College und sie sehen aber gar nicht, was wir da reingesteckt haben. Zum Beispiel bei mir war das so, ich musste die 13. Klasse wiederholen, weil ich ein paar Schwierigkeiten mit dem Abitur hatte. Das heißt, ich hatte nicht dieses Gap-Jahr, ich war trotzdem in der Schule und musste mich auf die Tour vorbereiten. Und bei mir war das dann auch noch so, dass ich das Geld halt besorgen musste für die Tour. Ich bin dann zur Schule gegangen. Hab dann trainiert so, ich hatte 8 bis 16 Schule, dann habe ich so 17 bis 18, 19 Uhr trainiert und danach bin ich auch direkt arbeiten gegangen, so bis 5, 6 Uhr morgens. Ich habe an der Nacht gearbeitet und das dann jeden Tag, also wirklich, ich habe kaum geschlafen. Ich bin auch manchmal direkt nach der Arbeit um 8, 9 Uhr morgens mit Chris nach Frankfurt gefahren zu den PPI-Camps und so. Also wirklich, wir haben beide sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, dass viele Leute das gar nicht sehen. Also
ich glaube, das sollte eigentlich eben klar und ich finde, da schön zum Abschluss, dass ich euch nicht kannte und natürlich auch nicht weiß, mir ist natürlich immer bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber so Storys bewegen mich halt und kriege ich tatsächlich auch Gänsehaut wieder dabei. Also ich sage das oft, aber ich kriege das echt, wenn ich sowas höre, wie viel jemand reinsteckt und wie viel einer rausbekommt für seinen Traum und echt, echt inspirierend, Musti, und auch von dir, Chris. Ich finde es einfach geil, wenn Leute, junge Leute ihren Traum verwirklichen, das aus eigener Kraft machen und das rausholen. Ist natürlich schwierig für die anderen Leute, das zu sehen, weil man muss es den Leuten nicht ins Gesicht halten, ihr braucht es nur für euch, aber dafür seid ihr jetzt heute hier gewesen, um das einmal zu erzählen und einmal so eure Origin-Story rauszuhauen. Valentin hat gesagt, dass es noch sehr lustig mit euch beiden wird. Das machen wir dann aber in Folge 2, oder? Das kriegen wir dann in Folge 2.
Ja, auf jeden Fall.
Dann haben wir nächstes Jahr, wenn ihr wieder da seid, so ein bisschen Raum. Zum Abschluss noch die letzte Frage. Was gibt es noch für Leute mit einer besonderen Story, die ihr kennt, wo ihr wisst, die hatten einen Struggle, die haben einen krassen Weg in den USA gemacht, Deutsche oder Europäer, wo man sagen würde, die sollten auch mal hier im Podcast sein, die sollten auch mal ihre Geschichte hier erzählen?
Auf jeden Fall danken. Habt ihr danken?
Haben wir schon.
Habt ihr schon geredet?
Ja.
Keon Ruhe?
Nee, haben wir nicht.
Keon Ruhe, FAU-Commit, der kommt jetzt, fliegt auch jetzt im Januar rüber, also das erste Mal, also vielleicht sehen wir den auch wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Platz, weil wir spielen gegen den, der ist in derselben Conference wie wir.
Wo spielt er, wo kommt der her?
FAU, der kommt aus Frankfurt.
Okay.
Der, guter Kollege von uns, O-Liner auch.
Also, sehr gut. Genau. Also ich würde sagen, ich glaube Justin Ronco, kennt ihr bestimmt.
Ja, Justin Ronco.
Alabama Commit.
Ja.
Also wirklich, der Junge ist todeswitzig.
Also, der ist ultra korrekt.
Also wirklich, ich war mit dem auch auf der Tour, aber nicht lange. Also er ist, glaube ich, so mittendrin irgendwie gekommen.
Ja.
Aber ich kenne ihn auch nicht so gut. Er ist sehr gut mit Kion Roh befreundet. Also vielleicht können die beide zusammenkommen. Also können wir mal mit
Daniel reden. Daniel Ewert auch noch.
Genau.
Test das für mich, muss
und, ja, ich frag die mal. Die sind auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall geistkrank korrekt und ja, richtig safe. Witzig.
Ja, okay.
Und die haben auch einen harten Weg hinter sich gehabt. Also ich glaube, von Work Attitude kann ja. die keiner toppen. Also wirklich.
Ja, top. Jungs, dann werde ich mal auf jeden Fall reinhören. Der wurde auch, einer von beiden wurde schon genannt, der Alabama Commit wurde auf jeden Fall schon genannt. Den haben wir auf jeden Fall safe drin. Wir wollten es mit euch starten, weil Kölner Connection, ihr wisst und so, ne?
Genau.
Besser Kontakt. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat mir richtig Spaß gemacht. Outro ist genau wie das Intro.
Okay.
Das fange ich wieder, dann mache ich wieder zuerst, du als zweites, du als drittes, ne?
Okay.
So. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's mit einer weiteren Folge vom Focus, vom College Corner, von Focus.
Focus.
Oh. Ah, Jungs, ey. Junge. Hallo, ja, was
ich hab
los?
Verkackt.
Nochmal. Das war's mit einer Folge, schneiden wir raus.
Okay,
ne?
okay.
Das war's mit einer weiteren Folge vom College Corner, von Focus.
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 Football.